Hodge. Er meint, er ist schon häufiger auf dem Kongress, länger auf dem Kongress gewesen, als manche hier in dem Raum alt sind. Er hat viele Dinge gemacht. Er hat der ursprüngliche Gründer von GPL Violations Org gegründet, der als geholfen hat, die GPL vor Gericht zu testen. Er hat auch Osmocon gegründet, um Open-Source-Telefonie-Stacks zu starten. Und heute wird er darüber reden, wie wir Billionen und Trillionen Bits durch eine Leitung in einer Sekunde schicken, durch eine Leitung schicken können und wird sagen, ja, und erzählen, wie das geht.
Ja, thank you for the introduction.
Danke für die Einführung, danke für die Begrüßung. Ja, und ich glaube, mein erster Kongress war 15C3 oder so, war eine Weile her. Kurze Einführungsslide. Ich war mit der Linux-Kernel-Entwicklung beschäftigt, aber ich habe das vor 15 Jahren gemacht. Also nichts von dem, was ich heute berichte, ist irgendwas, was ich selbst gemacht habe, entwickelt habe. Ich habe es nur benutzt und ich denke, es braucht mehr Benutzer, weil es eine absolut faszinierende, fantastische Technologie ist, die in den letzten 5 bis 10 Jahren hinzugekommen ist. Mein Hauptschwerpunkt ist Open Source Mobilfunktechnologie. Das ist mein Schwerpunkt jetzt und deshalb bin ich jetzt auch ein Teil des Teams, der das ISDN und Analogtelefonie-Netzwerk hier auf dem Kongress betreibt. Ja, ich werde ein bisschen Kontext geben, dann ein bisschen die traditionellen I.O.-Modelle von Unix-Systemen beschreiben und da ein paar Erweiterungen wie IOU-Ring, eBPF und XDP vorstellen. Ich bin überrascht, wie viele Leute hier gekommen sind mit dem, trotz des Titels, voller Akronyme. Es ist ein technischer Talk. Ich erwarte, dass ihr ein bisschen Hintergrund in Computernetzwerken und Systemarchitektur, wo die Grenze ist zwischen Kernelprozessen und Userprozessen ist und wie der traditionelle Socket-IO unter Unix läuft. Der Kontext für diesen Kontext ist, wir haben Programme, die eine Ausgabe übers Netzwerk macht. Das machen sie seit 40 Jahren oder so. Damals habe ich natürlich noch keinen Code geschrieben vor 40 Jahren, 5 Jahren alt. Aber BSD-Sockets sind seit Ewigkeiten, da gibt es seit Ewigkeit. Aber die Netzwerkgeschwindigkeit ist immer schneller geworden seitdem. Und CPU und RAM und sowas sind auch besser geworden, aber nicht in dem gleichen Maße. Und bei Netzwerkkommunikation haben einen anderen Aspekt, das ist nicht nur der Throughput, also die Bandbreite, sondern auch die Paketanzahl, weil jedes Paket einen festen Overhead hat. Immer das ist völlig egal, dieser feste Aufwand ist immer der gleiche, egal wie groß der ist. Das Paket ist. Und diese maximale Transfer Unit, also die größte Zeit eines Pakets, ist nicht viel größer geworden von der Zeit, wo wir Modems hatten mit 2400 Bytes und heute, wo wir Gigabit Ethernet haben und sowas. Oder die ersten wäre sehr viel schneller geworden, aber die Paketgrößen sind nicht größer geworden. Das heißt, die Zahl der Pakete pro Sekunde, die wir verarbeiten müssen, ist sehr viel größer geworden. Wenn man den klassischen Netzwerkstack sich anguckt und Sockets, dann kommt ein Paket auf der Netzwerkkarte an, dann bearbeitet der Kernel das Paket Layer für Layer. Also wenn wir ein Ethernet haben, dann ist da der Ethernet-Layer, dann ist der IP-Layer darüber, dann ist der TCP-Layer darüber, dann der Socket-Layer und dann erst kommt es in die Anwendung. Und in dieser Pipeline sind in Linux verschiedene Subsysteme, Tunneling, IPsec, also Verbindungsverfolgung, Quality of Service, Dings, Bridging, Tunneling und alles Mögliche. Und an irgendeinem Punkt wird werden diese Daten dann in die Eingangs-Queue des Prozesses kopiert und dann wird der Prozess aufgeweckt, weil etwas in der Empfangs-Queue wartet und dann wird die Daten in die Anwendung rüber kopiert, in den Anwendungsadressraum. Und wenn man Datagram-orientierte hat, wie UDP oder SCTP, dann wird das für jedes Paket. Für TCP ist das etwas anders, aber gerade da, wo ich arbeite, der Echtzeitkommunikation, passiert das nicht so viel. Das funktioniert wunderbar bei der Geschwindigkeit von Modems. Aber heutzutage haben wir ja nicht mehr. Und das Result ist, wir haben viele, viele Subsysteme, die viele diese Daten zugeben und die häufig dann Cache Misses sind. Und dann muss Code tausende von Instruktionen warten, damit Daten ist. Also heute hat man, dass eine CPU irgendwie 9000 Programmzyklen oder Prozessorzyklen wartet, um Daten aus dem RAM zu laden in den Prozessoren. Und viel Zeit, die dabei verschwendet wird. Und natürlich passieren dabei viele Kopieren der Daten mehrfach, wenigstens wenn es vom Kernel in den Anwendungsprogrammadressraum kopiert wird, aber häufig auch an anderen Stellen. Der andere Punkt ist, dass diese Systemaufrufgrenze sehr teuer ist. Immer wenn man einen Kontextwechsel hat von einem Kontext und einem anderen Prozess oder sogar nur von einem Prozess zum Kernel. Das ist eine teure Operation und das wird immer teurer mit diesen ganzen CPU-Schwachstellen, Workarounds, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und wenn andere Dinge inzwischen gescheduled werden, dann wird der Cache invalidiert und alles, ja, das ist alles sehr schwierig. Um euch ein bisschen Kontext geben. Für Leute, die mit Netzwerken arbeiten, ist das nicht neu. Wenn man auf 10 Megabit Ethernet guckt von vor 30 Jahren oder so, dann haben wir im Worst Case 15.000 Pakete in der Sekunde. Und heute, wenn man auf 10 Gigabit Netzwerk guckt, dann haben wir 1,4 Millionen Pakete pro Sekunde. Das ist ein ziemlicher Faktor dazwischen. Und mit 100 Gigabit Netzwerken ist es natürlich noch extremer, wenn man 140 Millionen Pakete pro Sekunde kriegt. Etwas, das man im Kopf behalten muss, ist, dass wir immer zwischen zwei verschiedenen Use Cases unterscheiden müssen. Das eine ist der Host Case, also der eigentliche Rechner. Die Anwendung läuft auf einem Endnode. Das ist also eine Anwendung, die entweder eine Verbindung beginnt oder beendet, ein Webserver oder ein Browser oder sowas. Und die haben ganz andere Anforderungen als Geräte auf dem Weg, wie Router und Bridges und Firewalls und sowas. In dem ersten Fall mit einem Host, mit einem Endknoten, mit Anwendungsprogrammen, die einfach nur Socket.io machen. Und die Router, Bridge, Switches und sowas, da passiert alles, vieles im Kernel-Level. Und die Lösungen für diese beiden Anwendungsfälle sehen ein wenig unterschiedlich aus. In diesem ersten Kapitel gucken wir auf etwas, das IOU-Ring heißt. Und für mich ist das das Beste, was dem Netzwerken im Linux-Kernel passiert ist, das seit 25 Jahren oder sowas passiert ist. Wenn wir uns die traditionellen Systemaufrufe anrufen, wie send oder receive oder send to receive from, receive message, send message. Man kann auch einfach read and write benutzen, aber am Ende hat man einen Speicherbuffer, wo die Anwendung schreibt oder empfängt. Und so ein Aufruf, Systemaufruf, ist typischerweise blockierend. Das blockierend heißt, dass das Programm angehalten wird, bis diese IO-Operation abgeschlossen ist. Das funktioniert natürlich nur für relativ einfache Sachen. Und deshalb gibt es verschiedene Arten von nicht blockierendem IO, wie Select und Poll. Wir gucken uns die kurz an, wie es sich entwickelt hat. Also Blocking IO ist, wie gesagt, das Naivste. Das Programm bleibt so lange stehen, wird angehalten, bis die Operation zu Ende ist. Das geht nur für sehr einfache Operationen, Anwendungen oder für Anwendungen, die für jede IO-Operation einen eigenen Thread machen kann. Das kann natürlich auch nur relativ einfache machen kann, weil man nicht allzu viele Threads gleichzeitig starten kann. Dann das erste nicht blockende, was man so sieht, ist, wenn man den Stevens liest oder sowas, Unix Network Programming oder sowas, wenn man das liest, dann ist der Select-Systemausruf. Select hat einige Probleme, es funktioniert nur für File-Deskriptoren mit unter 1024, also nicht weniger als 1024 Sockets, sondern nur die Dateideskriptornummer muss kleiner als 1024 sein. Ja, also macht das nicht. Ihr schießt euch nur im Fuß damit. Also die Komplexität habe ich hier immer noch gemacht. Also ich lese jetzt die Folie nicht vor, ihr könnt das sehen. Wir haben eine Complexity, die hängt davon ab, von dem höchsten Nummer von Dateideskriptoren, die man in dem Datei hat, in dem Programm hat. Wenn man nur, auch wenn man nur wenige Parteideskriptoren in einem größeren Set hat, die man sehen will, ist das Select immer noch ziemlich teuer. Dann gibt es Poll, das aus der BSD-Richtung kommt, das ist etwas better. Wir haben, die Komplexität ist nur O of N, also nur so viel, viele. Und die Implementierung ist fast die gleiche, nur das User Interface ist anders. Dann gibt es EPOL, das ist Linux 2.5 eingefügt worden. Da ist eine deutlich geringere Komplexität. Da ist es nur die Anzahl der Dateideskriptoren, die tatsächlich bereit sind, I/O zu machen. Also man kriegt halt nur, selbst wenn man hunderte oder tausende von Sockets haben, über die man Informationen hat, das kann sehr, wenn man schwierig, wenn man immer read. Eine Sache, was es gibt, ist POSIX AIO, also asynchrones IO, das wird von POSIX spezifiziert. Es hat ein paar sehr seltsame Designentscheidungen, wie zum Beispiel, dass die Nachricht über IO-Operation wird über Signale gemacht und Signale sind nicht so toll. Und in Unix ist es eine User-Space-Implementation, die Threads benutzt, also es ist nur ein kosmetischer Dings über dem traditionellen Linux Sockets ist. Dann gibt es Leap AIO, das ist benutzt nur richtige Dateien, keine Sockets oder sowas. Also funktioniert für meinen Fall nicht. Und das letzte ist halt, das neueste ist IO-Ring und das ist, wie ich gesagt habe, eines der besten Dinge, die in Linux in den letzten 25 Jahren gekommen sind. Aber ein Nachteil ist, wenn man so eine große Änderung an der Architektur macht, dann findet man viele Bugs. Also ich glaube, es ist jetzt besser geworden. Also wir hatten in den Anfangstagen sehr, sehr viele ausnutzbare Schwachstellen in IO-Ring. Aber einige Leute haben beschlossen, dass sie doch lieber auf der sicheren Seite sind und bisher auf IO-Ring verzichten. Worum geht es also? Also es ist ein in den Speicher abgebildete, also eine Memory-Mapped Warteschlange für Senden und Empfangen. Und was der Vorteil ist, man hat nicht mehr einen Systemcall für jede Operation, sondern man packt eine Beschreibung der Operation, die man machen will, in diese Queue, in einen Speicherbereich, ohne irgendwelchen Systemcall oder sowas. Und dann benachrichtigt man den Kehler, den Kernel, dass man halt eine Operation zu tun hat und dann, wenn der Kernel mit der Operation fertig ist, dann packt er ein Vollständigkeits-, ein Completion-Event in die Empfangs-Queue und dann kann man einen Dateiseskriptor mit dem IOU-Ring registrieren und wenn dann so eine Operation beendet ist, dann kommt der Dateideskriptor lesbar, aber man liest tatsächlich gar nicht aus dem Dateideskriptor, sondern der Dateideskriptor ist nur dazu da, dass der Kernel einem sagen kann, jo, eine deiner Operationen ist fertig, bitte guck in diese Vervollständigungs-Queue. Und dann kann man tausende von Einträgen aus der Queue lesen, im besten Fall, mit nur einem einzigen einem einzigen Systemcall. Und für Sendedinger, um Dinge in die Sende-Queue zu schreiben, gibt es überhaupt keinen Systemcall. Und so hat man diese Architektur mit sehr wenigen Systemcall. Und es ist nicht mehr nur I.O., sondern es gibt sehr viele Systemaufrufe, die zu IUU-Ring hinzugefügt werden, und wir werden bewegen uns in eine Richtung, wo kaum noch Systemcalls synchron aufgerufen werden, sondern alle in diese Queue geschrieben, und man kriegt eine Queue zurück, einem Event in der Vervollständigkeits-Queue zurück, wenn der Call zu Ende ist. Es geht nicht für alle Systemcall, aber für viele ist das ein. Hier ist eine Grafik mit diesen beiden Ringen, einer für die Versenden und einer für die Vervollständigen. Und die Anwendung ist oben. Die Anwendung schreibt einfach neue eine Ende in die Submission Queue, also die Versende-Queue rein. Der Kernel zieht dann das daraus und die Vervollständigungsbenachrichtigung in die andere Queue, in die andere Richtung. Also man serialisiert diese Systemaufrufe, indem man halt die in einer Datenstruktur beschreibt, die man die anstatt direkt aufzurufen, und packt sie einfach in diese Warteschlange. Wie man das normalerweise benutzt, ist liburing. Das ist eine Bibliothek, die von den gleichen Entwicklern entwickelt wird, sodass man sich nicht sich damit beschäftigen muss, diese ganzen Datenstrukturen, die man in die Warteschlange tun muss, zusammenzubasteln, sondern es gibt Helferfunktionen, die das machen. Die beiden wichtigsten sind IUU-Ring Setup, um das halt zu konfigurieren, und dann IUU-Ring Enter, wo man dem Kernel sagt, ja, da ist was in der Warteschlange, bitte bearbeitet das. Und dann die Vervollständigung des Aufrufs, also dass er fertig ist, kommt dann über diesen Event-FD, kommt die Benachrichtigung. Das ist auch sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn man das mit anderen Sachen integrieren will, die noch Poll oder Select benutzen. Dann kann man das einfach kombinieren, weil man kann alle diese Sachen, die in IUU-Ring gemacht sind, dann wartet man einfach auf diesen Event-FD und wartet darauf. So kann man in einem selben Programm IUU-Ring-IO und traditionelle IO sehr leicht kombinieren, und man muss halt nicht alles mit einem großen Schlag umschreiben, sondern man kann es Schritt für Schritt integrieren. Wie ich gesagt habe, immer mehr Opcodes, immer mehr Systemcalls, also die den Systemcall-Nummern entsprechen. Und genau, ursprünglich war es nur Read and Write, und jetzt gibt es halt ganzen Haufen anderen wie Set Message und Receive Message. Aber ich habe die meisten anderen nicht genug benutzt, aber man kann zum Beispiel auch Dateien anlegen und sowas. Ich bin dadurch gegangen, die Bibliotheken, die wir in Osmocom benutzen, umzusetzen und um das in zu machen. Und ich berichte jetzt darüber, ja.
Jetzt reden wir über kleinen IO mit mehreren tausend Teilnehmern und Peers. Und die Pakete, mit denen wir umgehen, sind viel kleiner als die maximale Einheit von Paketengrößen. Aber wenn wir jetzt ganz häufig 100 Byte oder Byte Nachrichten versenden zu tausenden von Menschen aus unserem Versenden, das ist ein typischer Use Case. Und das sind meistens entweder UDP oder SCTP. Aber selbst wenn das TCP ist, machen wir das Fenster nicht mehr voll, weil es Bike-Transfer ist und wir nicht wirklich mit dem Stream arbeiten. Wir haben die meisten unserer Bibliotheken konvertiert haben zu IUring, und die Performance-Dinge, die wir bekommen haben, sind mindestens 50% CPU-Reduktion. Hier haben wir einen Slide von einem Perf-Trade, wo ein bisschen nicht so unter großer Last. Wenn wir jetzt in die Mitte-Spalte gucken, die meisten CPU-Zyklen sind im Kernel-Space und wenige davon sind im User-Space. Die meisten davon ist irgendwelche Poll und Context-Switches und TCP-Polls und Und so sehen wir eine Menge System Call Entry und Exit, die wir hier sehen. Ignoriert das Blau gerade. Wir gucken uns gerade nur den Grün an. An irgendeinem Punkt haben wir angefangen. Mit Unterlass, mit dem klassischen Poll und Socket I.O. Und hier haben wir wir haben da so 70% CPU-Auslastung. Und at some point, irgendwann haben wir das neu gestartet mit dem IOU-Ring und dann sehen wir deutlich weniger Workload um so die 30%. Und das ist natürlich ein großer Fortschritt, um diese Art von IO zu tun. Es werden per Bulk Data Transfer sieht das ein bisschen anders aus. Diese Art von Dings ist natürlich besonders gut für IOU-Ring. Als ich das erste Mal über IOU-Ring gelernt habe und der Kernel Network Community, da wollte ich das in einem Projekt benutzen, aber wir hatten immer nie richtig was in unserer Mobilkommunikationswelt. Diesen super High-Performance-Requirements brauchen, dementsprechend. Aber dann hatten wir einen für GTP-Load-Generation und da haben wir das dann für ATP-Media-Streams und das haben wir mit IOU-Ring geschrieben. Ich habe die Daten nicht hier, aber das war auch sehr erfolgsversprechend. Dann haben wir deportet rüber zu unser Gerät. Das Problem war, dass unsere bereits existierenden Bibliotheken, wir haben die Dateien nämlich umbenannt von Select und Depol, falls euch fragt. Das Problem ist immer noch, dass wir nur einen Notifikationsmechanismus in dem Ding haben.
Suddenly all of that needs to happen underneath.
Bei Osmo Consult hätten wir dann zu einem asynchronen Modell wechseln müssen, wo all das asynchron passiert. Hier ist ein Beispiel aus der alten Osmo FD, registriert eine Callback-Funktion und dann die aufgerufen wird, wenn etwas gelesen werden ist. Und dann es wird nur, wenn aufgerufen, wenn halt was Daten da ist und dann passiert das Eigentliche in dem Callback. Das ist sehr schwer umzustellen auf IOU-Ring, denn in IOU-Ring, dann muss dein der IO in der IO-Abstraktion passieren und man kriegt keine Notifikation, dass etwas lesbar ist, sondern man kriegt die Notifikation zusammen mit den Daten, die gelesen worden sind. Das heißt, wenn ich einen Leserequest schicke, dann alloziere ich einen Speicherbereich und schreibe ich den Leseranforderung zusammen mit dem Buffer, schicke ich den in die Queue an den Kernel und der Kernel kümmert sich darum, die IO gemacht, packt das in den Speicher und der sagt dir dann, dass fertig ist und dann kriegst du die Daten halt fertig und es funktioniert nicht so, wie wir das vorher gemacht haben. Dann haben wir eine IO-Layer-Abstraktion gemacht, eine neue Abstraktion, die heißt Osmo IO, die besser mit IOU benutzt. Man kann einfach durch eine Umgebungsvariable entscheiden, ob das Programm mit der neuen IO, mit IOU-Ring laufen soll oder mit den klassischen Sockets. Das kann man relativ einfach umschalten und in der neuen Code, da ist diese MyReadCallback-Funktion, die kriegt die Nachricht gleich übergeben. Man liest da nicht mehr explizit, das wird von dem tieferen Level ausgeführt und man hat nicht mehr man kann halt die Daten mit die IOU-Ring benutzen. Die Details, die wichtigen Dinge, die man im Kopf heißen, IOU-Ring ist eine spezifische Lösung, um die Kernel-User-Space-Interface zu vereinfachen für I.O. Man hat sehr viel weniger Systemaufrufe, das haben wir bessere bessere Cache-Lokalität, sehr viel weniger System-Calls, aber man hat still eine ähnliche, man hat die gleiche Semantik. Also ich habe kein System-Call für Lesen mehr, sondern ich schreibe eine Leseanforderung in die Queue. Aber es ist im Prinzip semantisch das Gleiche, es ist nur asynchron. Aber was trotzdem passiert, das ganze Paket geht immer noch durch die vielen, vielen Ebenen im Kernel. Ich habe immer noch den Ethernet-Treiber, ich habe den Ethernet-Stack, der das, den Header Parser, ich habe den Internet-Stack, den Internet-Treiber, der das IP-Header parst und dann den TCP darüber und nur ganz am Ende bei dem Übergang zu dem Anwendungsprogramm, nur das Interface zu der Anwendung wird verändert. Das gibt einem schon deutliche Verbesserungen, aber wenn man darüber hinausgeht, braucht man was anderes und das bringt uns zu XDP, AFXDP und eBPF. Das gibt ist ein komplett anderes Niveau für derartige hochperformante Anwendung. Diese ganzen Abkürzungen, XDP ist der Express Data Path, AFXDP ist der Socket Type und eBPF ist der Evolved Berkeley Packet Filter. Es gibt andere Dinge wie DPDK, ihr gehört, habt vielleicht davon gehört, die Idee da ist, dass man eine komplette Netzwerkkarte dem Betriebssystem wegnimmt und die Register und die ganze einfach Memory mapped in das Anwendungsprogramm und macht alle Operationen auf dem physikalischen Niveau auf der Netzwerkkarte in einer Anwendungssoftware. Also das gesamte Netzwerkkarte ist gehört der Anwendung, aber es ist nicht mehr im Prinzip Linux. Es ist alles Anwendungsprogramm. Man hat keine der normalen Features, die einem Linux bereitstellt für Netzwerk. Es ist ja die komplette Netzwerkkarte, wenn man das machen will. Es ist okay, man kriegt sehr hohe Performance, aber muss halt alles selbst machen. Aber die Kernel-Hacker haben eine Art Kompromiss bereitgestellt seit 4.18, das heißt XDP. Die Idee ist, dass sehr, sehr früh in der Paketverarbeitung, gleich nachdem das Paket empfangen wurde, dann haben wir die Möglichkeit, ein kleines Programm zu registrieren, das entscheidet, ob wir das den normalen, langsamen Pfad durch den normalen Kernel-Stack gehen wollen oder ob wir irgendeine schnellere Aktion machen wollen, wo wir nicht durch den ganzen Kernel durchgehen müssen und so Dinge machen wie Routing Table und sowas. Dieses Programm kann eine Entscheidung zurückgeben, entweder Drop or Pass or TX oder Redirect. Es kann sagen, ich werfe das Paket weg, zum Beispiel irgendein DDoS-Angriff abwehren möchte, dann kann ich einfach das Paket verwerfen, bevor der Kernel überhaupt die Datenstruktur für das Paket alloziert hat. Gleich wenn die Hardware das per DMA das Paket empfangen hat, kann ich schon reingucken und entscheiden, wegwerfen und bevor der Kernel es irgendwie sieht. Pass ist einfach, mach weiter normal auf dem Standard-Pass. TX heißt Transmit, da kann ich das Paket weiterleiten, die kann es verändern und da kann weiterschicken auf der gleichen Interface oder im anderen. Und man kann zum Beispiel den Ethernet-Header in dem kleinen Programm angucken und dann entscheiden, wohin man das weiterschicken will. Und das kann man nur für einige machen, andere kann man über den normalen Pfad machen. Dies ist ein nettes Diagramm, es ist ein bisschen klein, aber es soll auch nicht unbedingt lesbar sein. Die Idee, die es Es ist ein SVG von Jan Engelhardt auf Wikipedia. Ihr könnt da reinzoomen auf Wikipedia. Das ist nur eine Übersicht über was mit einem Paket machen, was in Linux passiert, wenn ein Paket kommt. Also links kommt das Paket rein und die Anwendung liegt ganz oben. Und wenn ein Paket reinkommt, dann passen all diese vielen Dinge und dann da hoch, bis es dann endlich oben in der Anwendung ankommt. Und das kostet diese vielen, vielen Zeiten. Und wenn man forwardet, dann geht es einfach geradeaus, bis es am Ende wieder durch das Output-Interface rausgeht. Und mit XDP kann man hier ganz hier vorne entscheiden. Haben wir dieses kleine Entscheiden, das die Programm, das die Entscheidung macht, ob wir wirklich diesen langen Pfad machen oder ob wir es wegwerfen werden oder ob wir es einfach woanders hinschicken wollen. Das ist diese Linie an ganz unten. Das geht an all diesen ganzen Sachen vorbei und schickt das Paket einfach durch das Ausgangsinterface raus. Das ist der. Und da gibt es noch etwas anderes, das ist AFXDP. Da kannst du ein Socket haben, das direkt das Paket hast. Und das ist hier. Das ist hier. Die Entscheidung passiert hier gleich, wenn das Paket ankommt. Und du kannst sagen, okay, dies ist ein spezielles Paket, das ich zu einem bestimmten Fluss gehört, das ich mit einer speziellen Anwendung behandle. Und das braucht diese ganze normale Verarbeitung nicht. Das ist eine sehr effiziente Art, um Pakete zu empfangen, wenn man die Klassifikation in diesem kleinen Programm am Anfang macht. Das ist AFXDP, das arbeitet auf rohen Paketen, nicht wie im Socket, wie UDP oder TCP, wie AFPacket. Es ist in den Speicher eingeblendet, also Memory Mapped, Ringe für Empfangen und Senden ohne Kopieren in den User Pace. Es gibt einen einzelnen Socket, der kann sowohl für Empfangen wie Senden benutzt werden. Und man hat diese Deskriptoren für diese RX und TX, die auf einen Punkt in dem Speicher verweisen. Und man kann auch Zero Copy, also Packet Forwarding im Benutzerprogramm machen. Also das ist etwas, das traditionell der Kernel gemacht hat. Das kann man auch in Anwendung machen. Etwas wird in die Speicher kopiert. Dein kleines eBPF-Programm, also das kleine Programm, das die Entscheidung macht, sagt, okay, ich möchte, dass das durch diesen AFXDP-Socket geht. Und dann wird nur dieser Deskriptor dafür an den User Space weitergeben und der Speicher wird in den Benutzerprogrammbereich eingeblendet und das Programm kann dann entscheiden, das soll woanders hin weitergeschickt werden und wieder enqueued und es wird nie kopiert. Und die spannende Frage ist jetzt, wie schreibe ich dieses kleine Programm für die Entscheidung, dass diese Entscheidung ganz am Anfang macht. Traditionell hätte man dafür ein Kernel-Modul schreiben müssen, aber das ist kein sehr schönes Entwicklungsumgebung. Wenn man ein bisschen was falsch macht, crasht die ganze Maschine. Ist nicht jedermanns Lieblingsart zu arbeiten. Aber heutzutage hat der Linux-Kernel diese eBPF-virtuelle Maschine. Eine kleine Frage, wer weiß, was eBPF ist? Ah, ja. Warum seid ihr hier, fragt er. eBPF kann in vielen Anwendungen benutzt werden. Es gibt sehr, sehr nette Debug- und Tracing-Tools, also für Beobachtung des Systems. Ursprünglich war es dafür gedacht, Pakete zu filtern für TCP-Dump, daher der Name Berkeley Packet Filter, wenn TCP-Dump einen Filter-Ausdruck hat, der wird in Bytecode für eine virtuelle Maschine übersetzt, die dann an den Kernel geschickt wird und dann da in einer kleinen virtuellen Maschine ist und dann werden die Pakete halt so gefiltert, dass nur die Interessanten an das TCP-Dump-Programm weitergegeben wird. So läuft das seit Dekaden und eBPF ist erweitert worden und hat alle mögliche Dinge, es hat einen Just-in-Time-Compiler und hat einen Verifizierer im Kernel, der guckt, dass das Programm sicher ist, dass es keine unendlichen Speicherschleifen hat, dass es keinen unzulässigen Speicher liest und sowas und dass alle Operationen, die sicher sind und das System nicht zum Abstürzen bringen können. Right now, it's already outdated at least half a year ago. Und im Moment, vielleicht ist das auch schon zu Ende, es gab eine Bestrebung in der IETF, die diese Struktur von eBPF standardisieren wollen. Ich weiß nicht genau, wie weit das ist. So, und für XDP kann man jetzt ein kleines Programm schreiben, dass man kompiliert das, zum Beispiel mit einem klangbasierten Compiler. lädt das in den Kernel und das wird dann an diesem sehr, sehr frühen Punkt in diesem Hook ausgeführt, wenn ein Paket ankommt. Es gibt zusätzliche Infrastruktur für eBPF, zum Beispiel, wenn man eine Filterliste hat, die man aus dem Benutzerprogramm konfiguriert und dann kann der Kernel-Code auf diesen Filterregeln arbeiten, die man aus dem Anwenderprogramm konfiguriert hat. Und es gibt Mechanismen, wo der Kernel mit solchen Anwendungsprogrammen kommunizieren kann, zum Beispiel über eBPF-Maps. Das ist ein Schlüsselwertspeicher, um die typischen Hashfilter, Arrays, Radix-Trees. Und es hat auch per-CPU-Varianten von diesen Dingen, wenn man effizienten Mehrprozessorsystem benutzen will. Und dann kann man Dinge halt dann nur für die CPU konfiguriert, auf dieser Code läuft. Wie gesagt, wir haben dann dieses eBPF-Programm, das schreibt man zum Beispiel in C und benutzt dann das Clang und mit dem Target BPF. Man lädt es in den Kernel und registriert es als den XDP-Hook und dann entscheidet dieses Programm, ob ich den langsamen Pfad nehme oder den schnellen Pfad nehme oder was auch immer. Und man kann auch schon ein bisschen Paketverarbeitung in diesem Programm machen. Wenn man zum Beispiel eine statische Tabelle von Adressen umschreiben will, dann kann man zum Beispiel den Inhalt des Pakets verändern, bevor man es weitergibt. Also viele, viele Anwendungsfälle, die man damit machen kann. Das einfachste Programm ist XDP, ist dieses ein Programm, das einfach nichts macht. Das ist dieses hier, das enthält, sagt man nur, ja, es gibt diesen XDPMD-Kontext, da kommen ein bisschen Daten rein, aber man gibt einfach immer nur XDP-Pass zurück, macht nichts und gibt einfach das Paket weiter an den normalen Netzwerk-Stack. Also das Verhalten ändert sich nicht. Und da würde man, in diese Funktion würde man halt dann die Logik reinpacken, wenn man mehr machen will. Ein komplexeres Beispiel wäre hier nach, wo wir am Anfang eine Tabelle generieren und ein per CPU Array von Countern und Zählern. Und dann haben wir ein bisschen Code, wenn ich es schaffe, hier runter zu scrollen, was hier nicht so ganz will. Und wir haben das tatsächliche Programm, das guckt, sich aus der Tabelle ein Element anguckt, guckt auf den Zähler und jedes zweite Paket schickt er einfach an das normale Netzwerkstack weiter und jedes andere, da macht das irgendwas anderes.
Was für Anwendung haben wir dafür? Also natürlich können wir damit Gerätetreiber damit schreiben. Wenn wir sowas wie DBTPK haben oder VPP, welche Userland-Frameworks werden, die wenigstens im Wesentlichen eine ganze Karte von unserem geklaut haben, können wir jetzt XDP benutzen, als unseren Treiber benutzen, um da selektierte Pakete in die DBTK-Applikation zu schieben oder was normal weitergeht oder sowas. Zum Beispiel in Open V-Switches gibt es dafür Open DOS Protection Filter, Intrusion Detection System und so weiter, das benutzen sowas wie Surikata oder so. Zum Beispiel, ja, UPF, FPXP benutzen was, um ihre Funktionalität bereitzustellen. In zellularen Netzwerken wird das benutzt, zum Beispiel. Das ist gut. Und ja, normalerweise haben wir dann sowas wie so einen schnellen Pfad in Kernel, wo man dann nichts kopieren muss, keinen Kontext verschaltet und einen langsamen Pfad durch User-Space. Und dann geht man entweder durch den IFXDP-Part, kein Copy und kein Kernel-Netzwerk-Stack, oder wir gehen durch den ganz normalen Kernel-Netzwerk-Stack. Wir müssen halt keine Wahl mehr treffen auf dem globalen Level, sondern wir können das jetzt feintunen für verschiedene Pakete. Das ist, was ich gerade gesagt habe. In unserer Welt, wo ich herkomme, von Mobile Communications, da gucken wir uns zum Beispiel an den zweiten Bullet Point des GDPU Handling. Da haben wir die User Space Function, ist ein guter Match dafür. Da haben wir was anderes dazu zu machen, das ist ein RTP-Flow-Proxy. Media Gateway Function ist. Wir schreiben im Wesentlichen nur die RTP-Packets neu und dann haben wir Netzwerke, die beabsichtigt nicht geroutet werden, aber wo wir immer diesen Proxy dazwischen haben von unserem RTP-Flow für unsere Voice-Calls. Und traditionell benutzen wir dann und die Sockets, was dann langsam ist. Aber das sind Menschen wie FreeSwitch, die sowas optional machen mit FreeSwitch, außer ein Nicht-Kernel-Modul, um ihre hässlichen Dinge zu machen. Und jetzt haben wir einen sauberen Weg, um solche Dinge zu machen, in einer sicheren Art, ohne aus dem Kernel raus zu müssen. Hier sind einige weitere Ressourcen zum Lesen, verschiedene Links, die man folgen kann. Ich mag besonders diesen hier, den Lord of the IOU Ring. Das ist ein super Name. Und ja, da sind verschiedene Ressourcen über diese Technologie. Man findet eine Menge Beispiele da draußen, benutzt sie. Es gibt außerdem eine Menge Arten, um das zu verschiedenen Sprachen zu binden, zum Beispiel Go und Rust. Ruby.io wurde dahin geportet. Also wenn man Ruby auf einem neuen System benutzt, verwendet ihr das vermutlich schon, um es zu benutzen. Zu meiner persönlichen Traurigkeit hat Erlang noch keinen Support dafür, wobei Erlang eigentlich eine Menge Nachrichten hin und her berichtet. Also hätten wir gedacht, dass es da gerne gesehen, so wie in OsmoCP für. Ja, das bringt uns zum Ende, zu dem, was ich sagen wollte. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Thank you, LaForge.
Danke. Wir haben wirklich Zeit für Fragen. Also bitte geht zu dem Mikrofon. Wenn ihr keine Fragen fragen wollt dann geht bitte leise und seid nett zu den Menschen, die Q&A zuhören wollen. Let's start mit dem Internet. Bei Ewing, habt ihr das benutzt, um das für konstante Datenströme benutzt? Sieht man da ähnliche Performance Gains? Wir haben nicht IOU-Ring benutzt, um solchen Fällen. Wir haben die Fälle optimiert, wo wir im Theoretischen am meisten bekommen. Zum Beispiel, wo wir hier 50-70% Prozent CPU-Reduktion bekommen, dann ist es natürlich großartig, wenn wir machen das zuerst. Da kann man bestimmt auch ein bisschen was erreichen, aber das ist nicht so signifikant, vermutlich. Denn was wir eigentlich brauchen, um die Nutzdaten zu bearbeiten, das ist so viel mehr, als das wir da brauchen, als für das Routing drauf geht, dass es da keinen großen Unterschied macht. Mikrofon Nummer 3. Hallo, sehr guter Talk, danke. Ich habe zwei Kerzen. Die erste Frage ist, du hast gesagt, dass der EXTP entscheiden kann, ob es weiterleiten kann zu einem Socket oder nicht. Und wie entscheidet es, zu welchem Socket es weiter gefordert wird? Denn es könnten mehrere offen sein. Gibt es da dann ein Socket pro Schnittstelle oder? Es gibt ein Socket per Warteschlange für die Netzwerkinterface-Karte. Eine, die hat. Jede hat von denen hat viele Warteschlangen und du kannst einen Socket öffnen für jeden von denen. Wir haben noch eine Menge andere. Bitte stell dich nochmal hinten an. Lass uns eine Ring-Queue in die. Ich habe eine Frage bei XCP. Kann man über das Null-Copy für jedes Mal oder muss der Kernel das einen Buffer alloziieren und dann die Daten darüber kopieren? Also geht das direkt von Nick in den User Space und zurück oder nicht? Soweit ich weiß, sind wir bei null Kopien. Aber ich habe den Code nicht geschrieben, aber das ist mein Verständnis davon.
Mikrofon Nummer 2, please.
Mikrofon Nummer 2. Können wir AFXPD benutzen, um Speicher vor oder hinter den Bufferframes zu alluzieren? Weiß ich nicht.
Off my head, sorry.
Weiß ich gerade nicht. Und nochmal zurück zum Internet. Wie vergleicht das XDP mit einigen Möglichkeiten der NICs?
Das
ist eine sehr allgemeine Frage, welche NIC genau, welche Möglichkeiten genau. Also natürlich ist das, Dinge direkt auf den NIC zu machen, ist quasi immer schneller zu machen, als die Haupt-CPU zu benutzen und man dann nicht auf der Haupt-CPU immer viele Dinge parallel hat und so. Also es gibt verschiedene Hersteller, zum Beispiel Metronome, wo man seine XDP-Programme auf den NIC laden kann. Und jetzt kann man natürlich das Programm ohne irgendwas zusätzlich zu machen, ohne zusätzliche Tools, es ist vollkommen integriert, kann man das bis auf den NIC schieben. Und natürlich sind es nicht die unfassbar schnell, aber man kriegt es bis auf den NIC schieben und das ist natürlich das Beste auf allen Wellen. Und dann sind natürlich jetzt auf dem speziell beschleunigten NIC.
Thanks for your insights.
Danke für die Einsichten. Ich möchte fragen, dass du sagtest, dass mehr und mehr Syscalls nach konvertiert werden von Euring. Gibt es welche, die du vermisst, die noch nicht konvertiert wurden? Nein, für mich nicht. In meiner Welt machen wir im Wesentlichen nur entweder I.O. oder CPU-intensive Sachen. Also wir haben nicht viele andere Systemaufrufe, die nicht I.O. mit zu tun haben. Und da fehlt nichts. Aber jemand, der an anderen Bereichen arbeitet, der hat sicherlich andere Folgen. Aber Networking ist alles da, also Netzwerk und Datei-I.O. ist alles da. Im Moment wird, glaube ich, wird gerade diskutiert, ob der Clone-System-Call in IOU-Ring soll und was der Semantik davon sein sollte. Nächste Frage. Danke, dass du die Botschaft weiterträgst. Ich bin ein Netzwerkentwickler. Ich habe eine Multipass VPN, also Virtual Private Network Software, und ich benutze das TunTap-Interface, um Pakete zu kriegen, und ich mag es nicht wirklich, weil man halt nur ein Paket mit jedem Aufruf kriegt. Meine Frage ist, wäre es möglich, IU-Ring zu benutzen, um für TunTap zu benutzen, und weißt du zufälligerweise, ob die OpenVPN-Leute das für OpenVPN benutzen? Für das erste ist, ja, mit TunTap kriegst du einen Dateideskriptor für das, den kannst du mit IU-Ring benutzen. Die andere, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das ist ein Grab durch die Sourcen von OpenVPN. Mikrofon 3. Ich würde gerne fragen, die eBPF, du hast erwähnt, dass dies gegen unendliche Schleifen und sowas checkt. Ich nehme an, dass die Sprache nicht Turing vollständig ist. Du hast ein C-Schnipsel gefragt, das ist natürlich noch das ist ein Problem, wo man leicht Performance-Probleme kriegt. Die Antwort, also es ist nicht mein Fachgebiet. Da viele Leute haben da viel Forschung gemacht und Entwicklung. Ich bin nicht Teil von diesem Compiler und EPPF-VM Diskussion, da kann ich nicht drüber nicht zu viel sagen. Da geht viel Aufmerksamkeit drauf, viel Aufwand geht da rein. Oder warst du irgendwann mal in der Situation, dass du EPPF lieber von Hand schreiben wolltest oder bist du mit dem Compiler zufrieden? Ich bin damit im Moment zufrieden, weil ich versuche auch Dinge einfach haben will. Normalerweise würde man an der Stelle nichts Kompliziertes machen. Wenn man wirklich komplexe Sachen macht, ist es vielleicht der falsche Ansatz, aber im Wesentlichen für einfache Dinge wie ein paar eine Tabelle nachgucken, ob irgendwelche IP-Adressen passen oder sowas, das ist nichts Komplexes. Internet eine Frage? Die Frage, unterstützt das Pakete, die größer sind als die Page-Size, weil die MTU ist größer als die Page-Size mit Jumbo Frames? Da kann ich nichts zu sagen. Ich bin nicht an der Entwicklung beteiligt worden. Ich weiß nicht alles darüber. Ich bin nur ein Benutzer. Das musst du selbst online versuchen herauszufinden. Wenn du etwas Triviales machen wie machen wolltest wie ein HTTP-Server, wie würdest du Datei öffnen und Verbindungen annehmen mit IOU-Ring implementieren? Antwort, genauso wie jetzt auch, nur halt, dass du halt jetzt die Aktionen wie Open und Read und sowas Accept als asynchron in der Queue schreibst und man kann in dem Kernel auch Abhängigkeiten zwischen einzelnen Aktionen machen, damit der Kernel weiß, dass bestimmte Sachen in bestimmten Reihenfolge passieren müssen. Du hast an ein paar Stellen SCTP, das Protokoll, erwähnt. Ich fand das angeguckt und ich habe es angeguckt und dachte, dass niemand es benutzt. Das war total interessant. Antwort, ja, benutzt du ein Mobilfunk? Ja, das gesamte Backend von 4G und ähnlichen und auch in 5G geht all die Signalisierung zwischen dem Netzwerk und den Basisstationen geht über SCTP, also es wird benutzt. Es wird nicht bei Joe Yandum User auf der persönlichen Internetverbindung zu Hause, aber es wird viel über allen mobilen Daten. Und was sind die Betriebssysteme, das es laufen? Ist das Linux oder ein spezielle Betriebssysteme? Bei vielen ist es Linux, aber bei vielen sind es auch User-Space-Stacks, die Hersteller teilweise seit Jahrzehnten entwickelt haben und dass sie nicht aufgeben wollen. Und es gibt auch eins für Mac OS, das benutzt RAW Sockets an der Basis aber ich bin nicht sicher über andere Operationssysteme. Ich bin nicht sicher, ob du darauf erwähnt hast, wie viele Slots sind in diesem Ring? Wie viele sind da? Ist es in dem Bild, war es statisch? Kann man das ändern? Ja, wenn man den Ring anlegt, wenn man diese IOU-Ring create, ich habe die, den, wenn man das macht, ich weiß nicht genau, wie die Funktion heißt, dann gibt man die Größe an für den Ring. Ich weiß nicht, ob man es später ändern kann. Wir machen es nicht, aber man gibt es halt am Anfang an. Und natürlich, man kann verschiedene Ringe anlegen. Hypothetisch, wenn man den Ring nicht ändert kann, dann legt man einfach einen größeren an und wenn die letzte Operation aus dem Alten fängt an, den zu benutzen und wenn die letzte Operation aus dem Alten zu Ende ist, dann deduziere ich an. Du sagtest, dass mit IOU Ring die Anwendung einfach nur in den Speicherbereich macht. Wie kriegt der Kernel mit, dass die Anwendung das gemacht hat? Von der Anwendungsseite aus, da hast du diese Funktion von liburing, die du benutzt. Was es darunter macht, kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube, da ist keine Trickserei. Man kann an der Stelle einen Systemaufruf machen, wenn man müsste, aber ich glaube, es schreibt das in den Speicher und jedes Mal, wenn der Kernel irgendwas schedult oder so, dass der Kernel, der macht dann irgendwas in der Speicherbereich, dass der Kernel erkennen kann, ohne dass es diesen Systemaufruf ist und das kann der Kernel halt feststellen, aber man kann auch einen Systemaufruf machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher mit den ganzen internen Details. Nummer zwei. Wie testet man XDP-Programme? Muss man ein komplettes System starten, um ein Programm zu testen? Das ist, was ich mache. Ich weiß nicht, ob es einen Simulator gibt oder sowas. Aber man kann natürlich das Programm jedes Mal entladen und wieder neu laden. Man muss nicht jedes Mal das komplette System neu starten. Man lädt das BPF-Programm, man entlädt es again und so. Man muss nicht das ganze System jedes Mal neu starten. Und von noch eine Frage zu IOURing. Wie wechselwirkt Fork mit existierenden IOURing-Buffern und Ring? Das ist eine gute Frage. Dateideskriptoren sind in beiden natürlich, nachdem man in beiden gemappt sind. Ich würde erwarten, dass IOURing auch gemappt ist, aber ich weiß es nicht. Wir forken typischerweise nicht in diesem späten Punkt. Wir forken vielleicht früher, aber nicht mehr, wenn wir den Punkt erreicht haben. Und damit haben wir unsere Submission Queue abgearbeitet. Ich mache alle eine Runde.